Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 8. November 2007 auf Radio Funkwerk.
Direktwahl. Bundespräsident Horst Köhler hat den Vorschlag eingebracht, ihn künftig direkt vom Volk wählen zu lassen, beziehungsweise seine Nachfolger. Der Hauptvorteil läge darin, dass es noch mehr Wahlkämpfe gäbe. Die Amtszeit soll nur eine Wahlperiode betragen, damit es kein Gerangel um die Wiederwahl gibt. Man müsste mit einer erheblichen Enttäuschung im Volk rechnen, weil er in seiner Amtszeit nichts erreicht hat, auch wenn er gar nichts weiter versprochen hat. Der Bundestag ist gegen die Wahl durch das Volk. Die Eltern des Grundgesetzes trauten dem Bürger das nicht zu. Die Parlamentarier trauen dem Bundespräsidenten nicht zu, gewählt zu werden. Mit diesem Vorschlag hat Horst Köhler erstens seine Kompetenzen überschritten, denn ein Bundespräsident hat keine, auch kein Direktwahlvorschlagsrecht. Zweitens hat er seltsamerweise nicht bedacht, dass er mit seinem Verfahren, das er vorgeschlagen hat, kaum in sein Amt gewählt worden wäre. Denn obwohl er mittlerweile hohe Zustimmungsraten bekommt und gute Aussichten für eine Wiederwahl durch das Volk hätte, kannten ihn bis zu seiner Nominierung nur Experten für unbekannte Kandidaten. Die Idee hat einiges für sich. Der Bürger, der sich von der Politik ungenügend beachtet fühlt, könnte jemanden wählen, der noch weniger zu sagen hat. Der Wahlkampf würde mangels Relevanz ohne Parteiengerangel vonstatten gehen. Man könnte endlich einmal beobachten, wie Wahlen verlaufen würden, wenn sich die Parteien heraushielten. Die geäußerten Bedenken beziehen sich auf die mögliche Unreife des Ergebnisses. Während Parteichefs und Ministerpräsidenten einen langen Weg hinter sich haben, auf dem sie die nötigen Eigenschaften erlernten, Konkurrenten auszuschalten und trotzdem auf Plakaten lächeln zu können, oder sich auf wechselnde Moderatorinnen einstellten, sodass also eine gewisse Auslese den Aufstieg begleitet, fehlen bei einer Direktwahl derartige Mechanismen. Das verdrossene Volk entscheidet über ungeübte Anwärter und nimmt vermutlich den oder die mit der größten Präsenz in den Boulevardmedien. Doch unsere Demokratie ist genügend gefestigt, um einen Bundespräsidenten Florian Silbereisen auszuhalten. Ein einzelner Wahlgang wäre zu wenig für ein echtes Plebiszit. In der ersten Runde melden sich alle bundespräsidialwilligen Bürger in den Castingagenturen zur Vorauswahl. Die Jury, besetzt am besten mit den Altpräsidenten und Gerhard Schröder als Pendant zu Dieter Bohlen, lässt antreten und kritisiert die Versuche, eine Rede zu halten. Die markantesten Typen kommen in die engere Auswahl, ab dann entscheidet die Zuschauerschaft per SMS-Voting. Ein Sieg ist nur die Zwischenstufe zur nächsten Staffel. Nicht auf das Ergebnis kommt es an, sondern auf den immerwährenden Prozess der Präsidentenfindung.
Satirische Verse aus der Feder von Bernd Zeller und auch gelesen von Bernd Zeller, denn er ist heute Gast hier in der Bücherbar. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Zeller, Sie haben satirische Verse ja bestimmt nicht von Kindheit angeschrieben. Da kommen wir dann nochmal auf die Biografie zu. Das, was Sie jetzt gelesen haben, war aus der Satirezeitschrift Pardon, aus der letzten Ausgabe, wo immer draufsteht, Deutschlands führende Satirezeitschrift. Warum erheben Sie diesen Anspruch?
Ja, es ist eigentlich nicht schwer, Deutschlands führende Satirezeitschrift zu machen, weil die Konkurrenz sich nicht um die Führung bemüht.
Gar nicht?
Sie erwecken zumindest nicht den Anschein. Es gibt Satirezeitschriften, Eulenspiegel, Titanic, die jeweils in ihrer Zone vor allem präsent sind. Ich fand, Deutschland braucht ein zonenübergreifendes Satiremagazin. Deswegen habe ich vor 3,5 Jahren die Zeitschrift Pardon wieder gegründet.
Ja, Herr Zeller, wie viele unserer Gäste haben auch Sie Musik mitgebracht. Und da sind wir ganz gespannt auf den ersten Titel. Was werden wir denn hören?
Wir werden Stücke von Leonard Cohen hören und als erstes First We Take Manhattan.
Sie hören die Bücherbar auf Radio Funkwerk, heute mit Richard Schäfer und Andrea Betzig. Wir haben als Gast Bernd Zeller eingeladen. Bernd Zeller ist ein Satiriker, ein Cartoonist und Autor. Herr Zeller, was ist Ihr Hauptberuf?
Oh, naja, mein Hauptberuf, tja, das kommt immer darauf an, womit ich gerade am meisten beschäftigt bin. Glücklicherweise darf ich für Thüringens beste Zeitung, die Thüringer Allgemeine, arbeiten. Das ist also auch dann die Hauptbeschäftigung, deswegen darf ich sagen, Hauptberuf Karikaturist, Cartoonist, spielt auch in den Bereich Journalist mit rein, weil ich ja das Tagesgeschehen satirisch verarbeite und mich damit beschäftige.
Satiriker sind kritische Menschen, also sie decken Missstände auf, sie zeichnen so ein bisschen was überspitzt. Waren Sie schon ein kritisches Kind oder ein kritischer Jugendlicher?
Naja, wenn ich meine Beurteilungen so aus der Schule angucke, da steht einmal drin, Bernd ist dabei, sich die Sympathien der Lehrer zu verscherzen. Das war damals für meine Eltern eine Katastrophe, aber aus heutiger Sicht muss ich ja sagen, das waren vielleicht dann die ersten satirischen Bemühungen, die da dokumentiert sind.
Also was ganz Wertvolles in Ihrer Biografie. Wann haben Sie dann begonnen, so kritisch, also sich wirklich bewusst kritisch zu äußern und das dann auch aufzuschreiben oder eben zu zeichnen?
Ja, das mit der Kritik, das ist ja immer eine Wertungsfrage, wie weit ist jetzt was kritisch oder vielleicht bloß spaßig. Manchmal kann purer Spaß sehr subversiv sein und manchmal kann etwas, was vielleicht sehr kritisch gemeint ist, überhaupt keine Resonanz hervorrufen oder überhaupt keine Auswirkungen haben. Also die kritische Haltung ist natürlich einzubringen, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt meint, dass man damit vielleicht gesellschaftlich irgendwas auslösen möchte, dann könnte das schon auf den Holzweg bringen, weil man das nicht in der Hand hat und weil man dann vielleicht sich sehr vom eigenen Anspruch leiten lässt und sich auch für diesen Anspruch feiern lassen möchte. Das heißt, was ich damit sagen will, die Wirkung ist immer individuell beim einzelnen Leser, Angucker oder Hörer vielleicht in dem Fall. Und man kann oder man sollte vielleicht lieber nicht darauf kommen, dass man jetzt für diesen kritischen Anspruch eine Dienstleistung erbringt, die der Leser bezahlt, um selbst nicht die Gedanken sich machen zu müssen.
Jetzt haben wir verstanden, was Sie so als kritisch empfinden, aber wann haben Sie es aufgeschrieben? Was war so das erste kritische Werk von Ihnen?
Also als richtiges satirisches Werk kann man vielleicht ansetzen, dass ich nach der 12. Klasse die Abi-Zeitung für die Klasse gemacht habe. Und wenn wir jetzt immer mal Klassentreffen haben, dann merke ich, dass mir gelungen ist, dass die Leute das Heft dann auch noch mitbringen und sehen, ach, so war das damals. Und das war für damals auch was Besonderes. Und da bin ich schon froh und man kann sagen stolz, dass mir das gelungen ist, was ich vorhatte, nämlich damals zwar die aktuelle Situation komisch aufzubereiten, aber auch das ist für die Klassenkameraden und für die Lehrer die Möglichkeit bringt, dass die später noch merken, anhand dieses Heftes, anhand der Satire, wie das gewesen ist und sich anhand dessen dran erinnern. Und das ist mir gelungen. Deswegen kann ich sagen, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren habe ich damit angefangen und seitdem beschreite ich diesen Weg stringent.
Damals hat Ihnen die Resonanz Ihrer Mitschüler und auch Lehrer wahrscheinlich viel Mut gemacht. Wie ist das denn heute so mit der Resonanz? Wie ist es Ihnen auf dem Weg ergangen?
Naja, sind wir mal vorsichtig, was die Resonanz der Eltern angeht. Da muss ich auch sagen, da muss ich meinen Eltern dankbar sein, denn sie haben mich nie ermutigt, diesen Weg zu gehen. Das musste ich mir also selbst geben. Das ist auch ganz hilfreich. Also wenn man dauernd gefeiert wird, ach toll, super, was du machst, das könnte für ein Kind dann in der Entwicklung eher hinderlich werden.
Also Sie meinen, man sollte schon eher kritisch sein als Eltern, wenn man dann einen Spross hat, der dann immer mal sagt, ach nö, ich sehe das jetzt anders als du und der sich dann, wurde bei Ihnen da zu Hause gestritten?
Naja, gestritten teilweise auch, aber man sollte als Eltern, wenn man merkt, man hat ein begabtes Kind, ihm wirklich sämtliche Steine in den Weg legen, damit das Kind die Energie selbst aufbringt, um was daraus zu machen. Also wenn Eltern merken, mein Kind hat vielleicht eine künstlerische Ader, alles unterbinden, alles verhindern und dann das Ergebnis, wenn es dann rauskommt, dann doch feiern.
Mein Gott, das sind ja ganz neue Erziehungshinweise, die wir hier erhalten, aber sicherlich auch mit Berechtigung. Was hören wir denn jetzt, Herr Zeller?
Von Leonard Cohen, On That Day.
Gast in der Bücherbar heute Bernd Zeller. Und Bernd Zeller ist eigentlich immer auch so ein Begriff für Studenten und Studium. Denn Sie haben ja in Jena die Studentenzeitschrift Akrützel mit aus der Taufe gehoben. Und da gibt es einen längeren Beitrag zur Erklärung des Wortes Akrützel. Können wir dazu mal eine Kurzfassung hören?
Oh, dass dieser Beitrag, wie das Akrützel seinen Namen bekommen hat, dass es also auf das Lateinische zurückgeht und dass es vom Kreuz, also Akruze, kam und die Schweizer Akruzi rufen, ist natürlich völlig fiktiv. Die wirkliche Geschichte war, dass es damals in der Wendezeit eine Studentenzeitung geben sollte und man überlegt hat, wie kann die heißen. Es gab so verschiedene Wendenamen, die so eben so nach Bürgerbewegung klingen, nach Studentenrechten und sowas. Und da aber schon abzusehen war, dass diese Zeit sehr schnell um sein würde, diese Wendezeit, haben wir einen Namen gesucht, der noch völlig unverbraucht war, den es also noch gar nicht gab. Und da hat jemand den Namen Akrutzl parat gehabt, so kam die Studentenzeitung zu ihrem Namen.
In dieser Redaktion arbeiten Sie auch noch mit?
Nee, jetzt seit einigen Jahren nicht mehr, aber ich war ziemlich lang. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich dann mir einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde verdient. Ich war 15 Jahre lang noch bei der Studentenzeitung mit dabei, habe dann noch eine lustige Seite gemacht. Ich nehme an, dass das wirklich rekordverdächtig ist, aber es gibt wohl keine Vergleiche.
Zu dieser Zeitung Akrutzl kam dann irgendwann die Pardon dazu. Da würde mich ja noch interessieren, wie machen Sie das? Wie kommen Sie da auf die Themen? Sie müssen ja regelmäßig Themen besetzen, Sie müssen Autoren haben. Wie managen Sie das?
Oh ja, das Management ist natürlich das Schwierigste dabei. Die Themen kriegt man ja geliefert. Das ist ja immer eine Reaktion auf das, was passiert. Wir müssen ja nicht uns die Themen selbst erarbeiten oder recherchieren, sondern das sind die Themen, die im Spiegel stehen oder die irgendwo in den Medien.
Aber einer muss sie ja aufarbeiten oder ja, sagen, das
man,
nehmen wir.
Ja, aber man muss dazu nicht mal aus dem Haus gehen. Das ist der große Vorteil der Satire. Das ist mit relativ wenig Aufwand, natürlich dann mit mehr Kreativität zu erreichen, dass man da auch so ein ganzes Heft machen kann. Auch der technische Aufwand, der ist zum Glück im Moment, also seit einigen Jahren ja machbar, dass man mit einem Computer so ein Heft gestalten kann und dann eine CD in die Druckerei bringt oder ist nicht mal mehr, sondern wir laden das dann hoch. Also das ist dank der modernen Technik überhaupt erst möglich geworden, dass man fast in Heimarbeit ein Heft herstellen kann.
Trotzdem ist ein Stück Arbeit damit verbunden. Machen Sie das allein?
Also ganz allein zum Glück nicht, aber mir kommt es schon so vor, als würde ich das alleine machen. Meine Chefin, die Verlag und Technik übernimmt, Antje Hellmann vom Macchiato Verlag, ist die zweite führende Kraft dabei. Dann bin ich darauf angewiesen, was mir das Umfeld einsendet. Die Leute kann ich also auch nicht zwingen und ich mache doch ziemlich viel selbst, das stimmt schon.
Das Buch 101 Gründe nicht zu studieren hat ja so ein bisschen auch Wirbel hervorgerufen. Ich habe mal im Internet nachgesehen, da gibt es also Pro-Stimmen und Contra. Also eine Pro-Stimme zum Beispiel, der Autor in diesem Buch gibt eine brillante Analyse der Zustände der Universitäten. Contra, Zeller beschreibt und übertreibt die Missstände an Universitäten und reibt damit Balsam auf die Seelen aller Nicht-Akademiker und gescheiterten Studenten. Und es gibt auch einen, der sie kennt, also nein, Bernd, das ist die Wahrheit, ich habe alles wiedererkannt, hat er geschrieben. All die selbstherrlichen Dozenten, die schleimenden Assistenten, die Jura-Snobs, die Ökos, diesen vielen Lärm um nichts, habe ich bei Amazon gefunden auf der Homepage. Warum haben Sie denn, nachdem Sie selbst studiert haben, verschiedene Fachrichtungen, ein Buch geschrieben, 101 Gründe, nicht zu studieren?
Das ist sozusagen meine Studienabschlussarbeit gewesen. Ja, manche machen ein Diplom oder eine Magisterarbeit oder ich weiß nicht, was man heute macht. Man hat ja jetzt diese Gesellen- und Meisterprüfung zu machen. Ja. Ich habe also ein Buch als Studienabschlussarbeit geschrieben. Ich habe ja für dieses Buch 10 Jahre recherchiert und habe es dann relativ schnell schreiben können.
Und das Buch ist aber vergriffen.
Das ist vergriffen. Es gibt eine Piper-Ausgabe, eine Lizenzausgabe, die ist in kleinen Stückzahlen wohl noch irgendwo erreichbar. Die Originalausgabe vom Rake Verlag in Kiel, die ist nicht mehr erhältlich, weil dieser Verlag es vorgezogen hat, in Insolvenz zu gehen. Der Vorteil für mich davon ist, dass ich die Rechte an diesem Text wieder selbst habe und mal gucke, ob ich das nochmal überarbeite und für die künftigen Generationen zukunftssicher und vielleicht nochmal rausbringen kann.
Sie nehmen in diesem Buch also das Studium richtig aufs Korn und vor allem das, was einem Studenten passiert. Wäre ja auch ein Beitrag zum Beispiel für das Dschungelbuch, was jedem Studenten in jedem Jahr zusteht, also zumindest einzelne Teile. Was sind denn Ihre wesentlichen Gründe zu sagen, studiert nicht?
Das Studium vermittelt immer einen völlig falschen Eindruck davon, was man dann damit einmal anfangen kann. Und was man sich davon verspricht, ist auch meistens sehr irreführend. Die meisten Studenten haben ja einfach nichts anderes als Option und müssen deswegen studieren und sind vielleicht auch so geprägt und haben einfach keine Vorstellung davon, was das Studium bringt, was es nicht bringt, sondern wollen dann schnell den tollen Job haben oder irgendwie dann auswandern können oder sich irgendwo mit viel Geld niederlassen oder sie wollen vielleicht auch nur nicht arbeiten. Das sind alles Motive, die ich menschlich nachvollziehen kann, aber es ist leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Wenn man in Jena ein Buch schreibt, nicht studieren zu wollen oder nicht studieren zu müssen, dann kriegt man doch da Kritiken.
Ja, aber die meisten Resonanzen waren doch positiv und viele haben gesagt, ach, hätte ich das mal vorher gelesen, dann hätte ich das Studium ganz anders angehen können. Und das ist natürlich eine Wirkung, die man sich verspricht. Ich will ja die Leute nicht unbedingt in ihre Lebensplanung beeinflussen, denn sonst werde ich vielleicht verklagt dafür, dass dann irgendwas nicht funktioniert
hat. Das könnte passieren. Ja. Wenn Sie selbst kritisieren, wie gehen Sie denn mit Kritik um, wenn Ihre Werke, Ihre Texte kritisiert werden?
Och, das kommt eigentlich gar nicht vor, das ist so selten, ich weiß gar nicht. Also im Ernst, ich versuche natürlich immer zu wägen oder versuche nachzuvollziehen, was die Stimme sagen möchte. Und dann merkt man doch, manchmal ist es einfach nur Genörgel, manchmal passt einem irgendwas nicht, manchmal passe ich demjenigen nicht und dann ist das in irgendeine Kritik verpackt. Das kommt also auch vor, das muss man erdulden und durchstehen. Manchmal kommt es vor, dass jemand sagt, das sei einfach nicht verständlich, das passiert auch. Ja, und dann habe ich was falsch gemacht.
Haben Sie unmittelbare Resonanzen jetzt zum Beispiel, wenn Sie in der Thüringer Allgemeinen auf der Seite 2, in einer exponierten Stelle, Ihre Grafiken unterbringen, dass Sie da unmittelbare Reaktionen haben, sagen, das war Mist oder das war gut getroffen?
Naja, unmittelbar eigentlich nicht. Also es ist nicht so, dass dann mir ein Leser entgegenkommt und sagt, das war jetzt toll oder das war ja genau blanker Mist. Das passiert nicht. Ich bekomme manchmal zu hören, wie es in der Redaktion angekommen ist. Und nun habe ich ja dann auch die Verantwortung abgegeben, weil das ja eine bestellte Auftragsarbeit ist, was ich da liefere. Ich mache das üblicherweise so, dass ich 3 Ideenskizzen faxe, wo vielleicht bloß die Sprechblase ist, wo nur der Gag erklärt ist. Und dann wählt sich die Redaktion meistens einen aus. Meistens ist es auch der, den ich selbst für den besten finde. Das ist auch sehr schön, wenn es so ein Einverständnis gibt. Es kommt auch vor, dass die Ansage ist, gefällt uns alles nicht, können wir nicht eine andere Richtung haben, oder der Herr Chefredakteur schlägt vor, was der Gag doch eigentlich besser sein könnte. Und wenn man solche kompetenten Vorschläge bekommt, dann ist doch klar, dass man froh und dankbar ist und die dann ausführt.
Die Bücherbar auf Radio Funkwerk heute mit Bernd Zeller. Herr Zeller, Sie sind Karikaturist der Thüringer Allgemeinen und haben deswegen hier auch einen sehr lokalen Bezug und sind eben hier auch verwurzelt. Aber Sie hatten auch schon eine ganz andere Karriere. Sie waren nämlich unser Ossi der Harald Schmidt Show. Und ich gucke Sie jetzt an und da kam so ein Zucken in Ihr Gesicht. Ich kann das jetzt nicht richtig deuten, ob das positiv oder negativ war.
Dieses Zucken war ein Schmunzeln.
Es war ein Schmunzeln, okay. Also können wir schon daraus ahnen, wie war die Zeit für Sie in der Harald-Schmidt-Show? Wie sind Sie da überhaupt rangekommen?
Nee, das war noch die gute alte Zeit in den 90er Jahren, da wurden Leute noch gesucht. Da musste man sich gar nicht bewerben. Ich habe mich auch glücklicherweise nie irgendwo bewerben müssen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das geht. Ich hatte in Jena ein Heftchen gemacht, ein Heinz-Heftchen, ein Satireheft, wurde dafür in Titanic, in der Humorkritik, sehr gelobt. Und da hatte man bei RTL Gag-Autoren gesucht für eine Late-Night-Show, die nach Thomas Gottschalk kommen sollte. Und das heißt, da hat man das gelesen oder jemand hat dem zuständigen Produzenten einen Tipp gegeben, dann haben die mich ausfindig gemacht an der Universität in Jena, wurde ich angerufen, die haben im Studentenrat angerufen, ob man mich da kennt und man kannte mich und so kam die Anfrage, ob ich denn mal Gags schreiben möchte für Thomas Koschwitz, der da eine Late-Night-Show hatte, es war auch ein Radiomann, der auf Hessen sehr bekannt war. Das war also die Anfangsphase der Late-Night-Show in Deutschland. Niemand wusste richtig, wie es eigentlich geht, wie man das macht. Das war auch eine Testphase, eine Übungsphase. Ich wusste es auch nicht, wie es geht. Es war auch nicht alles gut, was ich da gemacht habe. Im Gegenteil, das meiste war schlecht. Aber ich bin auch besser geworden damit. Und diese Produktionsfirma hat dann den Wechsel vollzogen zu Sat.1, um Harald Schmidt zu machen. Und das heißt, da war für mich der nahtlose Übergang auch schon gegeben. Ich habe dann auch in der ersten Harald-Schmidt-Show schon einen Gag gehabt und das war für mich ein gutes Zeichen, da weiterzumachen. Das war 1995. Ja. Und seitdem habe ich da Gags geschrieben, habe dann auch ein Jahr lang in Köln gearbeitet, direkt dort in der Produktionsfirma. Und Zufälligerweise hat man für einen Sketch mal einen Ossi gebraucht. Erst sollte das ein Schauspieler machen und dann hat man gemerkt, wir haben ja einen, der das vielleicht schon von Natur aus spielen kann. Und das hat mir den ersten Auftritt eingebracht. Das war einfach nur eine Szene, wo mir dann Harald Schmidt 2 Mark zuwirft und sagt, ja, Ossi holt den Eis, nachdem ich rumgenörkelt habe. Nur ich werde hier vorwiegend für die Drecksarbeiten eingesetzt und kriege auch weniger bezahlt als alle anderen. Nun kann ich nicht mehr, nun halte ich das nicht mehr aus und sowas. Diese Figur ist dann nochmal aufgegriffen worden zum Tag der Deutschen Einheit. Da zeigte man mich, wie ich im Keller sitze und man mir Bräuler und Club-Cola vorbeibringt. Und weil das noch ganz gut angekommen ist, habe ich dann noch einige andere Auftritte gehabt als der Ossi in der Harald-Schmidt-Show. Das hat eigentlich für mich die wenigste Arbeit bereitet, sondern ich war ja Autor, was die meiste Arbeit macht, aber eben nicht im Vordergrund sich abspielt. Ja, deswegen kann man also jahrelang gute Arbeit leisten, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Aber sobald man mal sein Gesicht ins Fernsehen hält, gilt man dann als einer, der es geschafft hat oder als prominent oder wie auch immer.
Das ist die Macht der Medien.
Ja.
Dann ging die Zeit irgendwie zu Ende. Wie kam es dazu, dass es auf einmal bei Harald Schmidt keinen Ossi mehr gab?
Ach ja, man hat jedes humoristische Amt immer nur auf Zeit. Das hat sich ja über 2 Jahre erstreckt und war ja insofern auch okay. Also das hat halt seine Zeit gehabt und ich habe dann auch für eine Sekunde erwogen, mache ich das jetzt vielleicht irgendwie auch auftrittsmäßig weiter, aber das war ja eigentlich auch nicht das, was ich vorhatte, aber wäre bestimmt auch gegangen.
Haben Sie Kontakt heute noch zu Harald
Schmidt? Harald Schmidt hat mir bei Pardon geholfen. Das muss man ja auch mal festhalten, dass er, als ich vor 5 Jahren ihn gefragt habe, gesagt habe, ich möchte Pardon wieder gründen, er sofort zugesagt hat und auch sofort verstanden hat, um was es geht und ich gar nicht groß erklären musste, was ich vorhabe, was Pardon ist und warum das jetzt alles ist. Und dank dessen ging das überhaupt. Dann konnte ich auch andere Autoren ansprechen und sagen, Harald Schmidt macht mit. Das hat sehr viel Gewicht gehabt. Oder auch dann in den Medien, als es soweit war, war ja nicht von Interesse, Bernd Zeller macht irgendwas und das ist eine Satirezeitschrift, Pardon, sondern Harald Schmidt macht irgendwas. Das ist ein Heft, das kennt man noch vom Titel her und der das macht, der heißt Bernd Zeller.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Los, aber es hilft natürlich.
Ja, ja. Also da muss ich auch für alle Zeiten froh und dankbar sein, dass Harald Schmidt das mit auf den Weg gebracht hat und geholfen hat, das zu machen. Dank dessen ging das überhaupt und dadurch kam es auch nur zustande, dass das einen guten Start hatte und sich dann noch so lange gehalten hat.
Aber es geht jetzt auch ohne ihn.
Naja, muss ja. Vielleicht wäre das dann besser gewesen, um in den Medien weiter präsent zu sein, aber das sollte ja eben gerade nicht so eine Promi-Klatschzeitung werden.
Sie haben dann 2002 das Buch geschrieben, 101 Gründe, kein Ossi zu sein. Hat das Buch irgendwas mit Ihrer Harald-Schmidt-Zeit zu tun, weil Sie ja dann so wie der Vorzeige-Ossi waren?
Nee, das war eher so, dass es dann auch den Medien den Zugang erleichtert hat, dass jemand, der schon mal im Fernsehen war, der darf ja auch ein Buch schreiben. Und wenn es auch noch der Ossi ist von Harald Schmidt, der darf dann auch ein Buch zu diesem Thema schreiben. Allerdings ist da die Originalausgabe ja 2000 erschienen, weil der ursprüngliche Verlag meinte, man müsse was zum 10. Jahrestag der Wiedervereinigung bringen. Und da habe ich erst gesagt, nee, doch nicht das Ossi-Thema, nee. Habe dann gemerkt, das ist vielleicht noch die letzte Chance, nochmal über die DDR herzuziehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass dann dieses Thema damit auch abgegessen wäre. Das war dann leider nicht so. Dann gab es ja nochmal diese ganzen DDR-Shows und sowas. Das kam ja alles später nochmal. Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Zonenwelle damit dann auch erledigt wäre.
War es aber nicht, denn die Leute haben also heftig reagiert. Auch da gibt es also Lesermeinungen für und wider. Also ein meisterhaftes Plädoyer für die Bürger der ehemaligen DDR auf der einen Seite. Oder einer hat geschrieben, dieses Buch ist der größte Schwachsinn. Dafür Geld auszugeben ist glatter Betrug. Fast alles darin ist erstunken und erlogen. Typisch Wessi, klein und doof. Das ist also völlige Verkennung des Autoren. Und ein anderer schreibt, also das Buch lebt eher von Wortspielen, ist aber auf jeden Fall lesenswert. Und ein anderer dagegen, 101 Gründe, kein Ossi zu sein, leider nur ein trauriger Buchstabensalat. Sie haben das Buch aber mit so einem Augenzwinkern geschrieben und der Verlag hat wohl auch irgendwie geäußert, das beste Geschenk zum 10. Jahrestag der Wiedervereinigung. Dann gibt es irgendwann den 20. Jahrestag, schreiben Sie da wieder eins?
Nee, ich glaube, das Thema ist dann wirklich entweder so weit kanonisiert, dass man nichts mehr Neues dazu sagen kann, Schöner wäre es natürlich, das würde überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ich fürchte, so weit wird es vielleicht doch nicht kommen. Aber ich glaube, dazu dann noch irgendwas Originelles zu sagen, ist fast unmöglich.
Aber bevor es in Vergessenheit gerät, wollen wir dann einige originelle Texte aus diesem Buch hören.
Das Vorwort zu 101 Gründe, kein Ossi zu sein. Auf der Skala der durchschnittlichen Zufriedenheit der Einwohner rangiert Deutschland im weltweiten Vergleich weit hinten, kurz vor Bangladesch. Die einen Deutschen sind unzufrieden, weil sie Ossis sind, die anderen, weil sie Ossis haben. Mit der Wiedervereinigung hat sich der Ost-West-Konflikt auf absehbare Zeit verschärft. Menschen, die einander zuvor nie begegnet waren, bauten ein System von Vorurteilen auf, das dadurch aufrechterhalten wird, dass man einander auch weiterhin nicht begegnet. Jedenfalls im günstigeren Fall. Im ungünstigeren Fall kam es zu Zusammentreffen von Ost und West, was auf beiden Seiten das Gefühl der Enttäuschung hervorrief, weil das alles, weil solche Begegnungen in den Science-Fiction-Filmen viel besser ausgesehen haben. Solange die offene deutsche Frage bestand, war sie im Westen ein wesentlicher Garant für Arbeitsplätze. 40 Jahre lang hatten politische Redenhalter und Schreiber, Redakteure, Kommentatoren, Leitartikler, Ostexperten und Kreml-Astrologen keine Gelegenheit ausgelassen, die aktuelle Lage zu umreißen, zu analysieren und zu interpretieren, um daraus ihre Schlussfolgerungen zu ziehen für die als nächstes bevorstehende Lage. Was dabei vertreten und vorhergesagt wurde, ist leicht beschrieben: alles. Nichts blieb ausgelassen, was nicht als zwangsläufige Entwicklung behauptet worden wäre. Fast nichts. Was dabei vertreten und vorhergesagt wurde, ist leicht beschrieben: alles. Nichts blieb ausgelassen, was nicht als zwangsläufige Entwicklung behauptet worden wäre. Fast nichts. Das einzige Geschehen, mit dem niemand gerechnet hatte, war das, welches durch seinen Eintritt überraschte. Viele der Sachkundigen halten es daher noch immer für inakzeptabel. Natürlich hatten auch die Maßgeblichen im Osten etwas anderes vorhergesagt, aber denen hat sowieso niemand geglaubt. Man hat sich nur nach ihnen gerichtet. Der genaue Wortlaut der deutschen Frage ist nicht überliefert, aber jeder halbwegs Gebildete und sogar Schreiber konnte sich darunter genug vorstellen, um sich an eine Beantwortung heranzuwagen, zumindest einen Beitrag in die öffentliche Diskussion einzubringen. Die deutsche Frage ist kein Thema mehr, aber nicht, weil sie gelöst oder beantwortet oder auf welche Weise auch immer verschwunden wäre, sondern weil sie so kompliziert geworden ist, dass die Bescheidwisser lieber die Finger davon lassen und sich dafür der Entdeckung von Generationen widmen. Generation ist ein völlig unbelasteter Begriff, ganz anders als Nation, denn zum Glück waren in Deutschland bisher keine Generazis an der Macht. Daher muss sich niemand wegen der Zugehörigkeit zu seiner Generation mit Schuldgefühlen herumschlagen in der Art: wenn ich bedenke, wie viel Leid meine Generation über die anderen Generationen gebracht hat, kann ich mich wirklich nur schämen und überwechseln in die Generation Berlin. Übrig geblieben vom Ost-West-Problem ist in Politik und Presse nur das Ost-Problem. Wann die Landschaften aufblühen mögen und die Wirtschaft gleich mit, wie lange die neuen Bundesländer als neu bezeichnet werden können und wie lange sie noch nach Zone aussehen und ob die PDS sich als SPD-Nachfolgepartei etabliert, sind die zentralen Punkte. Selten wird das, was man dabei als das eigentliche Problem ansieht, direkt benannt: die Ossis. Ohne die Ossis wären die neuen Bundesländer nämlich schon auf Westniveau. So explizit wird das nicht ausgedrückt, denn diese Ossis sind zugleich potenzielle Wähler, Käufer und Kunden. Ossi zu sein ist etwas, von dem man nur abraten kann. Dieses Buch soll den Ostdeutschen ihre Lage verständlich machen und den Westdeutschen helfen, ihre Vorbehalte gegen Ossis zu korrigieren und fundiert gegen bessere zu ersetzen.
Gast in der Bücherbar heute Bernd Zeller und ein neues Buch, oder ein neues Buch ist vielleicht falsch, ein Buch, was Ihnen zugeschrieben wird, ist Depp sucht Klassefrau, ein Buch, das eben um die Beziehung Mann und Frau geht, aber wohl nur in zweiter Linie. Was ist konkret der Inhalt? Es ist ein Cartoonbuch, also ein Bilderbuch sozusagen.
Ja, es ist ein Cartoonbuch, es behandelt in Fallanalysen die Möglichkeiten und die Varianten der Beziehung zwischen Männern und Frauen oder zwischen Mann und Frau im Konkreten. Es gibt diesem Thema natürlich sehr viele unterschiedliche Konstellationen, aber ich glaube, jeder wird sich irgendwo wiederfinden oder jede, denn schon im Titel Depp sucht Klassefrau ist ja die genaue Zielgruppe schon umrissen. Ich glaube, davon kann sich jeder angesprochen fühlen. Ich erzähle mal einige Cartoons zum Beispiel. Der Mann denkt, unsere Ehe ist doch bloß noch ein Witz. Und die Frau denkt, aber einer ohne Worte. Die Bildunterschrift erklärt, nach langem Zusammenleben haben Partner oft die gleichen Gedanken. Oder wie Männer den Orgasmus vortäuschen. Man sieht Männer in der Kneipe und sie sagen, boah, meine habe ich das letzte Nacht dreimal besorgt, ich viermal, dann war sie wund, bei mir geht's nachher gleich weiter. So täuschen Männer den Orgasmus vor. Oder eine Fernsehmoderatorin sagt, unser Thema, ich bin schwanzgesteuert, fällt aus. Die Talkgäste haben nicht hergefunden.
Das Buch ist aber noch im Handel erhältlich?
Das ist im Handel erhältlich. Man kann, glaube ich, hier zu Buchhabel gehen, da müssten welche da sein und man kann es notfalls übers Internet bestellen.
Wem würden Sie denn dieses Buch empfehlen, als, sag ich mal, zu verschenken?
Naja, alle Klassefrauen sind natürlich damit angesprochen. Das heißt, man kann es so gut wie jeder Frau, eigentlich wirklich jeder Frau schenken. Es müsste auch jede Frau haben. Es müssten sogar Frauen doppelt haben, um es noch weiter zu verschenken. Denn viele Frauen verstehen ihre eigene Lage nicht, jedenfalls nicht, bevor sie dieses Buch durchstudiert haben. Erst danach können sie richtig verstehen, was eigentlich auch mit den Männern los ist.
Also dann lieber doch den Klassefrauen als den Deppen schenken.
Auch man kann es auch den Deppen schenken, es sind ja auch genug Leute, also insofern habe ich da keine Probleme damit. Man müsste dann in die Widmung immer reinschreiben, dass es ja nicht persönlich gemeint ist.
Genau, das habe ich mir auch gerade überlegt. Also schon eine kleine Tradition in der Bücherbar, unsere Schnellfragerunde an den Autor. In diesem Fall ist es Bernd Zeller. Herr Zeller, ich fange mal an. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Oh, das ist aber für eine Schnellfragerunde sehr ungeeignet. Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass Eltern durchaus einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Kindes haben können, vor allem dann, wenn sich das Kind abgrenzen und abheben möchte.
Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Auf meinem Nachttisch liegt im Moment gar kein Buch, aber es liegt ein Manuskript. Ich arbeite an einem Buch und das liegt bei mir herum.
Mit 1 Million Euro würde ich?
Da würde ich Pardon sehr gut nach vorn bringen können. Das wäre genau der Betrag, der notwendig wäre, um das Pardon-Heft am Markt zu etablieren.
Peinlich war mir zuletzt.
Die Frage, dass ich nicht antworten konnte, was meine Eltern mir beigebracht haben.
Das Thüringer Publikum ist?
Das beste Publikum, was man sich wünschen kann. Und das ist auch nicht so weit weg für mich.
Im Urlaub mache ich am liebsten?
Nichts und deswegen fahre ich gar nicht in den Urlaub weg.
Ich erwarte von den nachfolgenden Generationen?
Erstmal, dass sie existieren. Zweitens, dass sie die Welt, die sie von uns geborgt bekommen haben, dann so weit zugrunde richten, dass wir sagen können, wir haben es doch noch am besten gehabt.
Anregungen für meine Texte hole ich mir?
Meistens aus anderen Texten oder aus dem täglichen Leben, aber da das nicht so abwechslungsreich ist, kommt es eben vor, dass die Texte sich auch nicht so sehr unterscheiden.
Ohne Satire wäre die Literatur?
Besser.
Meine Vorbilder als Schriftsteller und Autor sind?
Das kennen Sie bestimmt nicht, David Foster Wallace.
Wenn Bernd Zeller kocht, dann gibt es?
Aber dann gibt es meistens die Pizza, die wir kommen lassen. Wenn ich mir selbst was koche, dann ist es meistens der Kaffee.
Okay, herzlichen Dank, Herr Zeller.
Alles Gute für Sie und viel Erfolg.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar mit dem Schriftsteller, Satiriker und Autor Bernd Zeller aus Jena. Den Podcast zusammengestellt hat Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.